mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Toleranz, Humanität und Frieden, der Beitrag der Religionen von Eberhard Schockenhoff. Der Redner ist 1953 in Stuttgart geboren und hat in Tübingen und Rom katholische Theologie studiert. 1978 ist er dort zum Priester geweiht worden. 1986 Promotion, 1989 Habilitation. Von 1990 bis 1994 hat er als Professor für Moraltheologie in Regensburg gewirkt, danach im selben Fach in Freiburg. Er war zudem viele Jahre lang Mitglied der Ökonomischen Dialogkommission Church and Justification zwischen dem Lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche. Der Fachmann für ökumenische Fragen ist seit 2001 Mitglied des Nationalen Ethikrates. Der Vortragende widmet sich insbesondere Themen wie der Stammzellenforschung oder Abtreibung, aber auch denen des Naturrechts, der göttlichen Vorsehung und der menschlichen Freiheit. Schockenhoff hat ein Buch mit dem Titel »Wie gewiss ist das Gewissen« geschrieben und ist geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift für medizinische Ethik. Seinen Vortrag hat er, wie alle weiteren, die wir Ihnen noch präsentieren werden, am 2. Juni des Jahres in Berlin gehalten. An diesem Tag hat die Akademie Union wieder einmal Lehrer, Schüler sowie alle Interessierten zu ihrem jährlichen öffentlichen Tag eingeladen. Eine Reihe von Fragen zum aktuellen Thema standen im Zentrum der Referate, Diskurse und Diskussionen. Wie verstehen und begründen Religionen sich selbst? Was sind ihre Glaubensinhalte? Welche Rolle spielen sie im Leben von Menschen? Oder wie prägen sie Kultur und Gesellschaft? Religionen und die wissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen, darum ging es nicht nur in Wortbeiträgen, sondern auch in Ausstellungen, Präsentationen und Workshops. Dadurch erhielten die Besucher tiefe Einblicke in die ansonsten fachspezifische Arbeit theologischer und religionswissenschaftlicher Forscherteams. In den vorangegangenen Jahren hatte sich die Akademie Union auf ihren öffentlichen Veranstaltungen mit Sprache in all ihren Auswirkungen der Mathematik oder auch den Geisteswissenschaften befasst. Nun aber Professor Eberhard Schockenhoff von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau und Toleranz, Humanität und Frieden, der Beitrag der Religionen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wort Religion oder religiös wird im gegenwärtigen Sprachgebrauch und auch in der öffentlichen Wahrnehmung häufig in der Wortverbindung religiöser Fanatismus oder religiöser Fundamentalismus wahrgenommen. So, als seien das synonyme Dinge, als verstärke das eine das andere. Es gibt nun in der Tat in unserer gegenwärtigen Weltsituation auch einige politische Phänomene, die eine solche Gleichsetzung zu begünstigen scheinen. Denken Sie an die gewaltsamen Konflikte, die von religiösen Gegensätzen verstärkt werden, etwa in Afghanistan, in Pakistan, im Irak oder im Nahen Osten. In allen Gegenden der Welt gibt es Anhaltspunkte dazu. Es gibt auch in der Religionswissenschaft eine These, die in Heidelberg von dem dortigen Ägyptologen Jan Assmann entwickelt wurde, die besagt, dass gerade die monotheistischen Religionen, die also an den einen Gott als den Schöpfer der Welt glauben, ein besonderes Gewaltpotenzial freigesetzt hätten, weil sie eben durch den Glauben an den einen Gott, den strengen Monotheismus, eine ihnen immanente Intoleranz hätten gegenüber dem antiken Polytheismus, der also eine Vielfalt heiterer Gottheiten kannte, die untereinander in einem bukolischen Frieden lebten, sei das eine Verschärfung. Es ist dann von der sogenannten mosaischen Unterscheidung die Rede. Es erinnert an Mose, den jüdischen Religionsführer, der eben von seinem Volk erwartete, die Trennung von den kanaanitischen Gottheiten und demgegenüber den strengen Monotheismus als den Glauben an den einen Gott, den einen Herrn und Schöpfer der Welt. Und damit sei, sagen immanent dem Monotheismus ein größeres Gewaltpotenzial und eine Unfähigkeit zu duldsamen, toleranten, friedensfördernden Beziehungen zu anderen Religionen. Ich möchte Ihnen heute sagen, das ist meine Gegenthese, aufzeigen, dass Religionen zwar wie viele Sinnsysteme ambivalent sind, sie können entgleisen und insofern auch Gewaltsamkeit verstärken, insbesondere wenn sie in Verbindung mit politischen Konfliktfaktoren auftreten oder sozialpsychologisch mit einem schwach ausgebildeten Charakter, der also nicht Ich-Stärke und Selbstbewusstsein kennt, dann können Religionen ambivalent sein und Gewaltpotenziale freisetzen. Aber das ist nicht ihr eigentliches inneres Wesen. Intoleranz ist nicht ein der Religion immanentes Phänomen, sondern das ist eine Fehlform. An sich sind Religionen Sinnsysteme der Menschheit, die, weil sie eine Antwort auf das, was die Wirklichkeit im Ganzen trägt, was dem Leben Sinn gibt, woraufhin man leben kann und von wo man die Kraft zum Leben empfindet, auch zugleich befähigen dazu, zu einem toleranten Verhältnis zum Anderen, zum Fremden, zum Differenten, dass man das anerkennen kann und gelten lassen kann. Und ich möchte dies aufzeigen, indem ich aus dem Bereich der drei monotheistischen Religionen, also des Judentums, des Christentums und des Islams, einige grundlegende Aussagen über den Menschen diskutiere. Das ist einmal der Wert des einzelnen Menschen als Ebenbild Gottes, Gottes Ebenbild. Dann ist es die Aufforderung zu einer universalen Nächstenliebe, unter Einschluss auch der Liebe zum Feind. Und es ist drittens die Anerkennung der Religionsfreiheiten. Das ist etwas, was historisch unterschiedlich, da sind die einzelnen Religionen in einer unterschiedlichen Phase ihrer eigenen Entwicklung. Aber das ist ein Gradmesser, ob eine Religion friedensfähig ist, toleranzfähig ist, wie sie es hält mit dem Grundrecht der modernen Welt, das ist der Ursprung ihrer Freiheitskultur, nämlich der Anerkennung der Religions- und Gewissensfreiheit. Zuerst also die Aussage, die zum ersten Mal innerhalb der jüdischen Bibel begegnet, dass der Mensch auf das Bild Gottes hin geschaffen ist. Das ist religionsgeschichtlich gesehen kein absolutes Novum. Das gibt es auch in der Umwelt Israels, etwa in der altägyptischen Religion. Das revolutionär Neue aber ist, dass der biblische Schöpfungsbericht im Buch Genesis, den Juden und Christen gemeinsamen Büchern der Bibel, dieses Vorrecht, nach Gottes Bild geschaffen zu sein, nicht mehr nur von besonderen, herausragenden Menschen behauptet. In der altägyptischen Königsideologie ist es immer der König, der auf das Bild Gottes hin geschaffen ist, der als Repräsentant der Gottheit gilt und genau daraus auch seinen Herrschaftsanspruch ableitet. Oder es ist, sagen wir nochmal, eine Repräsentationsstufe nachgelagert. Es ist der Vizekönig, der Abgesandte des Königs, der seinen Herrschaftsanspruch in einem entlegenen Bereich des Reiches vertritt. Aber immer ist es der Ausnahmemensch, der sich hervorhebt unter den anderen, der als Ebenbild der Gottheit dadurch auch eine Rechtfertigung seines Machtanspruches fordert. Und genau diese Vorstellung wird in der Bibel Israels und der Christenheit aufgegriffen, aber nun gewissermaßen demokratisiert und von allen Menschen ausgesagt. Jeder Mensch, nicht nur der politische Ausnahmemensch, der Herrscher, sondern grundsätzlich jeder, auch der Schwache, der Arme, der Fremde im eigenen Land, alle sind auf Gottes Bild hin geschaffen. Und das wird auch nicht nur, wie das noch lange in der griechischen Philosophie der Fall war, sagen, im Allgemeinen von der Menschheit im Ganzen gesagt, sodass die Menschheit Kraft ihrer gemeinsamen Vernunftseele die anderen Geschöpfe überragt, sondern es wird individualisiert von allen Menschen gemeinsam und jedem Einzelnen im Besonderen ausgesagt. Und das ist im Grunde die höchste denkbare Würde, die man vom Menschen aussagen kann innerhalb eines religiösen Sinnsystems, dass er die geschöpfliche Widerspiegelung des Glanzes Gottes ist, der in seiner Schöpfung ruht und unter ihr wohnt und in dem der Mensch, die Menschheit gemeinsam und jeder Einzelne eine besondere Verantwortung und besondere Aufgabe für den Erhalt dieser Schöpfung besitzt. Es gibt im Judentum einen rabbinischen Spruch, der die unvergleichbare Würde jedes einzelnen Menschen als Individuum hervorhebt. Und er sagt, wer ein einziges Menschenleben rettet, der hat die ganze Welt gerettet. Das ist also die Überzeugung von der Inkommensurabilität des Menschen, dass man den Wert, die Würde eines Menschen nicht verrechnen kann, nicht aufrechnen kann gegen einen Nutzen, für den man einen bestimmten Preis entrichtet, der sich zusammensetzt aus Anteilen, sondern dass jeder einzelne Mensch den Respekt und die Anerkennung, die Verehrung verdient, die ihm zukommt als dem Bild und Gleichnis Gottes. Daraus ergibt sich das entsprechende Ethos der großen monotheistischen Religionen, die alle gemeinsam das Grundgebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten vertreten. Das ist ebenfalls zum ersten Mal in der Bibel Israels erscheint dieses Gebot: Liebe Gott über alles, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Herzen, all deiner Seele und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und in der Ethik des Jesus von Nazareth, des Begründers des Christentums, werden diese beiden Gebote zusammengefasst zu dem einen Doppelgebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und das sind nun nicht nur zwei Einzelgebote, die sagen wegen ihrer Höhe herausragen aus den vielen Einzelgeboten des jüdischen Gesetzes, sondern sie sind zusammengefasst, sie sind der Verstehensschlüssel für das ganze Gesetz. Daran hängen, heißt es in den Evangelium, das ganze Gesetz und die Propheten. Also das ist es, worauf es eigentlich im Ganzen und überhaupt ankommt. Und dabei ist das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter meint, ja nicht nur der Volksgenosse, der Nächste, der mir gleich ist, der meinem Stamm angehört, meinem Clan oder der wenigstens die gleiche Gottheit verehrt innerhalb der gleichen Religion, sondern damit ist grundsätzlich jeder gemeint, der Menschen Antlitz trägt, ist jeder kann mir zum Nächsten werden, der in Not geraten ist. Und die eigentliche Pointe dieses Gleichnisses liegt darin, dass der Samariter, der die Not des unter die Räuber Gefallenen erkennt, nicht ein Jude ist, sondern ein Samariter, also der Angehörige eines fremden Volkes, der in religiöser Hinsicht ja zumindest eine zweifelhafte Figur darstellt. Der Priester und der Levit, anerkannte Vertreter der offiziellen jüdischen Religiosität, gehen an dem unter die Räuber gegangenen vorbei. Sie haben aus ihrer Sicht ehrenwerte Gründe. Die werden beide nicht als liederliche Schurken geschildert oder als deutliche Egoisten, sondern sie sind Menschen mit einem hohen Pflichtethos, die Aufgabe für den Dienst im Tempel, die kultische Reinheit zu bewahren und sich nicht durch den Kontakt mit einem Fremden zu beflecken, ist aus ihrer Sicht ein sehr ehrenwertes Motiv. Sie werden also nicht als Amoralisten geschildert, sondern die Pointe dieses Gleichnisses gerade ist, dass es gegenüber den Pflichten der Nächstenliebe überhaupt keine denkbaren höheren Pflichten gibt. Und dass bei aller Wertschätzung der religiösen und kultischen Pflichten diese doch jederzeit hinter den Pflichten der praktizierten Nächstenliebe gegenüber jedem, der Menschen Antlitz trägt, unabhängig davon, welcher nationalen, religiösen oder stammesmäßigen Identität er ist, den Vorrang haben. Das ist der Clou, die eigentliche Pointe dieses Gleichnisses, worauf es ankommt. Und in der Bergpredigt Jesu erlangt das dann noch einmal eine Zuspitzung dadurch, dass nicht nur allgemein jeder Mensch mir zum Nächsten werden kann, sondern auch ausdrücklich gesagt wird, liebet eure Feinde, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Weil also Gott, der Schöpfer der Welt, der Vater aller Menschen ist und weil alle auf sein Bild hin geschaffen sind, umfasst auch das Grundgebot der Nächstenliebe jeden, der Menschenantlitz trägt, auch den Feind. Und dort ist überhaupt keine Eingrenzung ausgesprochen. Es gibt in der Exegese, der Bibelauslegung, eine Debatte, welcher Feind nun gemeint ist. Ein persönlicher Feind, ein Konkurrent oder ein nationaler Feind, ein Gegner. Welche Art von Feindschaft hier im Blick steht. Aber es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass Jesus hier nur an eine bestimmte Art von Feindschaft denkt, sondern ganz gleich, durch welche Feindschaft mir jemand zum Feind geworden ist, er fällt dadurch nicht heraus aus dem Gebot der Nächstenliebe. Freilich stellt sich die Frage, ob eine solche radikale Liebe, die auch den Feind einschließt, überhaupt dem Menschen möglich ist, ob das nicht eine Überforderung ist. Und da hat die theologische Ethik in der Folgezeit, schon im Mittelalter bei dem großen Theologen Thomas von Aquin, eine sehr plausible Erklärung gefunden, die mit einer Unterscheidung arbeitet. Und sie sagt, wenn Jesus den Menschen lehrt, den Nächsten, auch den Feind zu lieben, dann meint er nicht, dass ich den Feind als Feind liebe, indem dass er mir Böses will. Das wäre sozusagen gegen die Natur. Das wäre eine perverse Umkehr des menschlichen Strebens nach Selbstannahme und Anerkennung. Es heißt ja auch, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist die Selbstliebe ja nicht durchgestrichen oder ausradiert, sondern die natürliche Bejahung der eigenen Existenz. Das ist die uns von innen heraus vertrauteste Gestalt der Liebe. Und wir sollen den Nächsten so annehmen, wie wir uns selber annehmen in unserer spontanen Selbstliebe. Diese wird also nicht durchgestrichen. Das geht ja gar nicht. Wir sind naturhafte Wesen, sondern sie ist der Ursprung, die Form, der Maßstab unserer Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zum Feind nun meint den Feind nicht einfach als denjenigen, der mir Böses will. Das wäre ja fast eine Art, sozusagen, Lust am eigenen Schaden, am eigenen Schmerz, den ich dadurch zu erkennen geben würde, sondern die Liebe zum Feind hat das Ziel, dass ich den Feind entfeinde. Das ist das Wort eines jüdischen Theologen, der sagt, dass der Feind mein Feind ist, ist nicht gottgefällig. Und das ist ein Übel, sowohl für mich, dadurch, dass er mich bedroht, als auch für ihn selber, ist diese Haltung der Feindschaft ein Übel, ein Mangel. Aber indem ich jetzt nicht Feindschaft mit Feindschaft vergelte, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern die Spirale des Hasses und der Gewalt durchbreche und auf erlittenes Unrecht mit Racheverzicht antworte, durchbreche ich den Kreislauf der Gewalt, lasse ich sogar den Feind meine Liebe spüren, aber nicht, dass ich ihn als Feind bekräftige, bestätige, sondern ich liebe im Feind den Nächsten, der Menschenantlitz trägt wie ich, den anderen Menschen, aber in der Hoffnung, dass er, wenn er erfährt, dass seine Gewalt an mir abprallt, sich totläuft, ich nicht, wie das der Logik von Gewalt und Gegengewalt entspricht, nun mit einer verstärkten Gewalt an ihn herantrete, sondern ich mit einer für ihn vollkommen unvorhersehbaren Reaktion reagiere, nämlich indem ich Gewaltverzicht übe und so auch ihm zeige, dass sein Pochen auf die Logik der Selbstrechtfertigung und der Gewalt nicht erforderlich ist, sondern dass es eine Form der Konfliktaustragung gibt, zu der wir beide fähig sind, indem wir unsere Feindschaft überwinden. Und das Dritte, der dritte Beitrag, der zugleich ein kritischer Maßstab ist, um die Friedensfähigkeit der Religionen zu beurteilen, das ist ihre Einstellung zur Gewissens- und Religionsfreiheit. Es lässt sich nicht leugnen, dass historisch gesehen die Gewissens- und Religionsfreiheit in der Aufklärung zunächst gegen den Widerstand der christlichen Kirchen, vor allem der katholischen Kirche, sich durchsetzen musste und dass es eine lange Zeit brauchte, bis das Christentum erkannte, dass von seinem eigentlichen Ursprung her die Anerkennung der Religionsfreiheit nicht ein Zeichen von Schwäche ist oder von Skepsis dem eigenen Wahrheitsanspruch gegenüber oder gar einer grundlegenden skeptischen Einstellung gegenüber dem Religiösen, eines Relativismus gegenüber der Idee der Wahrheit, sondern dass die Anerkennung der Gewissens- und Religionsfreiheit folgt aus dem eigenen Weltbild und Menschenbild, eben aus dem Glauben daran, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist und deshalb als Person über Menschenrechte verfügt, wie wir das heute sagen. Die Religionen nannten das in ihrer Geschichte früher natürliche Rechte, die dem Menschen von Gott verliehen sind und deshalb unverlierbar sind. Seit der Aufklärung nennen wir das die Menschenrechte, die in der Menschenwürde ihre Verankerung finden. Aber Menschenwürde, das ist so etwas wie das säkulare Pendant zu dem, was die Religionen in ihrer Sprache die Gottebenbildlichkeit des Menschen nennen. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche, ein Konzil ist eine Versammlung aller Bischöfe, also der obersten Religionsführer der katholischen Kirche, und das Konzil ist sozusagen die universale Repräsentation der Weltkirche zusammen mit dem Papst. Und auf diesem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche feierlich erklärt, in dem Dokument Dignitatis Humanae, das also den Titel trägt, von der Würde des Menschen, dass jeder Mensch als Person das natürliche Recht hat, die Wahrheit frei und ungehindert zu suchen. Und genau darin besteht die Würde des Menschen, dass er fähig ist, nach der Wahrheit zu suchen, und dies kann er nur frei und ungehindert. Denn eine gewaltsam auferlegte Wahrheit führt nicht zum Glauben, sondern zu einer intoleranten, fanatischen Geisteshaltung. Die religiöse Wahrheit bedarf aufgrund ihres eigenen Wesens eines freien Gehorsams aus eigener Einsicht. Gewaltsame Missionierung, Zwangsmissionierung gab es zwar in vielfacher Form innerhalb der Religionsgeschichte, sowohl im Christentum, bei uns etwa die Sachsenmissionierung im 9. Jahrhundert, als auch in der Geschichte des Islam. Aber das ist etwas, was dem Wesen der Religion und dem Grundgedanken einer religiösen Wahrheitsüberzeugung eigentlich fremd ist. Denn, so hat es das Zweite Vatikanische Konzil ausgedrückt, die Wahrheit darf nur in der Kraft der Wahrheit selbst gesucht werden. Es ist die Würde des Menschen, nach der Wahrheit zu suchen, und er soll dies ungehindert und frei tun können. Und das ist der eigentliche Grund der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit hat zwei Aspekte. Einmal negativ, dass ich nicht gezwungen werde, ein bestimmtes religiöses System sozusagen mir zu eigen zu machen. Und daran erörtert sich dann die Frage, ob es im öffentlichen Raum einer säkularen Gesellschaft religiöse Symbole geben darf, wie das Kreuz des Christentums oder Kleidungsstücke, die mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Aber daneben gibt es auch den positiven Aspekt der Religionsfreiheit. Das heißt, dass jeder die Freiheit hat, positiv seine Religion auszuüben, seine Suche nach der Wahrheit in eigener persönlicher Verantwortung zu gehen. Der heutige Papst Benedikt XVI. Wurde einmal, als er noch Kardinal war, gefragt von einem Journalisten, wie viele Wege gibt es, die zu Gott führen? Und das ist immerhin für einen Vorsitzenden der Glaubenskongregation in Rom, also sozusagen für denjenigen Kardinal, der über die Reinheit des katholischen Glaubens zu wachen hat, eine überraschende Antwort. Er sagte nämlich, so viele, wie es Menschen gibt. Es gibt so viele Wege, die zu Gott führen, wie es Menschen gibt. Und darin zeigt sich doch ein großer Respekt, eine große Bereitschaft zur Toleranz. So viele Wege, wie es Menschen gibt, führen zu Gott. Und es ist gerade aus der Sicht der Religionen die Würde des Menschen, dass er frei und ungehindert seinen Weg der Suche nach der Wahrheit gehen kann und dass er dort, wo er in den Religionen, in ihren Sinnsystemen, eine Antwort auf die Frage nach dem Grund aller Wirklichkeit findet, diese gefundene Antwort auch in den Gebeten, im Kult, in den Formen der Verehrung Gottes, die diese Religion bereitstellt, annehmen kann. Ich komme jetzt zum Schluss noch einmal zurück auf die Anfangsfrage, ob Religion und Fundamentalismus, Fanatismus nicht so etwas wie natürliche Verbündete seien, sodass Fanatismus und Fundamentalismus vielleicht eine etwas übersteigerte Form des religiösen Glaubens seien, aber aus einer gemeinsamen Wurzel sich speisen. Tatsächlich ist Fanatismus und Fundamentalismus nicht Anzeichen eines starken religiösen Glaubens, sondern eher einer skeptischen, ja verzweifelten Einstellung gegenüber der Fähigkeit der Wahrheit, sich selbst aus eigener Kraft dem Menschen zu offenbaren. Denn der Fundamentalist, der gewaltbereite Fundamentalist, möchte das, was er als wahr erkannt hat, allen anderen mit Gewalt aufdrängen. Und genau dadurch traut er es der erkannten Wahrheit nicht zu, dass auch andere sich von ihr in Bann schlagen lassen und aus freien Stücken sie verehren. Er ist nicht gelassen, geduldig, er vertraut nicht auf die Selbstdurchsetzungskraft seiner Wahrheit und er akzeptiert nicht, dass es viele Wege gibt, so viele wie es Menschen gibt, die zu Gott führen, sondern er möchte seine partikulare Sicht, seine Wahrheit allen aufzwängen. Und dass er dadurch Gewalt anwendet, zeigt, dass er selbst seiner eigenen Wahrheit nicht sicher ist, dass er ihr nicht zutraut, dass sie sich in der Kraft der Wahrheit selbst durch Verzicht auf Zwang und Intoleranz und Gewalt allen in ihrer werbenden, einladenden Kraft zeigt. Und insofern sind Fundamentalismus und Fanatismus nicht die Schwestern der Religiosität und des religiösen Glaubens, sondern eigentlich ihr Gegenstück. Freilich, und das gehört zur Ambivalenz der Religionen, dass jede Religion in ihrer Geschichte sagen, eine Phase kennt, wo sie anfällig ist für die Versuchungen des Fundamentalismus und, das ist im Blick auf den Islam auch noch eine Hoffnung, die nur partiell eingelöst ist bislang, dass sie eine Geschichte der Selbstaufklärung durchmacht, in der sie das, was ihr eigenes Wesen ist, ihren Beitrag zur Humanität, Toleranz und Frieden in der Welt besser verstehen und reiner, ursprünglicher leben können. Jetzt danke ich Ihnen für Ihr Zuhören, für Ihre Geduld und hoffe, dass wir noch eine gute Diskussion haben.
Toleranz, Humanität und Frieden, der Beitrag der Religionen von Professor Eberhard Schockenhoff ist heute das Thema im Hörsaal.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Im Anschluss an sein Referat stellte sich Schockenhoff den Fragen der Besucher. Darum geht es im zweiten Teil unserer Sendung.
Ich habe etwas Probleme mit Ihrer Formulierung von der Entfeindung des Feindes. Ich frage, wie sich das in die Praxis übertragen lässt. Ich denke in diesem Kontext an die Aussagen von Dietrich Bonhoeffer, wenn ein Amokfahrer durch die Stadt fährt, reicht es nicht, die Getöteten zu beerdigen und für sie zu beten, sondern dann muss ich dem Autofahrer aktiv in das Steuer eingreifen. Wie lässt sich das zusammenbringen mit der Entfeindung des Feindes?
Es hat sich innerhalb der Geschichte der Religionen natürlich auch diese, sagen, wehrhafte Selbstverteidigung herausgebildet. Und in der Frage des Amokläufers ist es ja nicht nur die Frage, ob ich eventuell bereit bin, auf mein Recht zur Verteidigung zu verzichten, sondern ob ich nicht einem anderen, der ebenfalls bedroht ist, Nothilfe leisten muss. Und das gibt es in der Geschichte der christlichen Ethik durchaus. Feindesliebe ist zunächst eine Grundhaltung, wie ich selber dem Feind gegenüber eingestellt bin. Wenn ich in der Aufgabe bin, als Polizist oder als Soldat für ein Land, sozusagen dieses Land zu verteidigen, dann stellt sich die Frage, in welcher Form ich das tun kann. Feindesliebe ist zunächst ein Appell an den Einzelnen, wie er versucht, seine Überzeugung zu leben und die Herausforderung der Gewalt anzunehmen. Ob er darauf mit Gegengewalt antwortet oder ob er auch einmal eine Beleidigung ertragen kann, eine Zurücksetzung hinnehmen kann. Aber wenn ich sehe, dass ein Amokläufer dabei ist, unschuldige Opfer zu töten, dann darf ich ihm in den Arm fallen, ihn daran hindern, bis sogar im äußersten Notfall, indem ich ihn ausschalte, ihn unfähig mache. Und da ist ja nach unserem internationalen Polizeirecht ist es sogar möglich, zum Beispiel zu intervenieren, jetzt im größeren Kontext, und eine systematische Verletzung der Menschenrechte durch ein Regime, das vor seinen eigenen Bürgern keinen Respekt hat, zu unterbinden, auch durch den Einsatz militärischer Gewalt. Aber es gab ja in allen Religionen die Rede von dem gerechten Krieg, und der Sinn davon ist nicht einfach die Legitimation des Krieges, sondern seine Einschränkung. Er ist nur dann gerecht und legitim, wenn er an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Und wenn man das mit dem Amokläufer überträgt, dann heißt die Bedingung nur dann, wenn es darum geht, das Leben Unschuldiger zu retten und wenn das eine geeignete Maßnahme ist und wenn ich keine anderen Ziele mit der Gewaltanwendung verfolge.
Ich möchte gerne ein paar Argumente haben zur Friedensfähigkeit der Religion. Man geht davon aus, dass die Aussagen religiöser Art ja auch für den Alltag sowie eben dienlich sein müssen. Und ich nehme Bezug darauf, dass Sie sagen, einen Mensch zu retten, heißt eigentlich, einen guten Dienst an der Menschheit zu bewerkstelligen. Der Umkehrschluss ist, einen Mensch zu töten. Und dazu gibt es jetzt in der Gegenwart ja das Problem, was gerade aktuell diskutiert wird und hinführt möglicherweise auch zur kriegerischen Auseinandersetzung Israel betreffend, wo jetzt die Toten zu beklagen sind. Meine Frage ist, wie ordnen Sie das ein unter dem Gesichtspunkt der Nächstenliebe oder überhaupt, wie sich eine Religion in dieser Situation, sagen wir mal, aus Ihrer Sicht darstellt mit Ihren Grundsätzen?
Es gibt in Menschen so ein natürliches Potenzial der Gewaltbereitschaft. Das gehört zum Menschsein. Das gibt es ja auch in der Verhaltensforschung Hinweise dafür, dass der Mensch nicht einfach von Natur aus gut ist. Er ist wohl auch nicht einfach von Natur aus eine Bestie, die gezähmt werden muss. Er hat eine ambivalente Struktur, er hat Gewaltpotenziale, Aggressivität und er hat aber auch eine Fähigkeit zum Altruismus, zum sozialen, prosozialen Verhalten. Und ich sehe in diesen aufgezeigten religiösen Grundüberzeugungen vom Wert jedes einzelnen Menschen, dem Grundgebot der Nächstenliebe und in ihrer Fähigkeit, die Religionsfreiheit anzuerkennen, auch eine Selbstbegrenzung der Religion, einen Beitrag zur Stärkung der friedensfördernden Neigungen in den Menschen. Natürlich gibt es in der Geschichte viele Beispiele für Religionskriege, die grausam geführt wurden. Aber wenn man nun einmal in der Geschichte fragt, dort, wo Kriege nicht auf religiöser Basis geführt wurden, sondern wie etwa der Zweite Weltkrieg, der durch den Nationalsozialismus entfesselt wurde, das ist auf der Basis einer heidnischen Ideologie, dort ist es noch viel ungehemmter gewesen. Das kann man nicht aufrechnen. Aber wenn man jetzt nur in der Geschichte der Religionen die Kreuzzüge, die Religionskriege und das alles sieht und daraus so eine Art Geschichte des religiös motivierten Unheils und der Aggression, der Zerstörung herauslesen möchte, dann verkennt man, dass das in der Religion eine Abkehr von dem, was eigentlich ihre Aufgabe ist und was sie selbst als ihr Bild vorstellt, gewesen ist. Etwa der Religionsstifter des Christentums, Jesus von Nazareth hat nie eine Waffe getragen. Er wird nie mit einer Waffe dargestellt. Er erleidet am Schluss den Tod am Kreuz als Opfer eines schändlichen Todes. Da kann man nicht Gewaltverherrlichung herauslesen. Und wo innerhalb des Christentums Gewalt geschah, war das immer in einem Widerspruch zum Leben, zur Botschaft und auch zum Sterben des eigenen Religionsstifters Jesus von Nazareth. Das gab es, aber die Religionen haben auch die rationale Selbstkritik dann entwickelt, um diesen Widerspruch zu ihrem eigentlichen Wesen zu erkennen.
Wie bewerten Sie eine Kernaussage des Neuen Testaments unter dem Gesichtspunkt Toleranz, Humanität und Frieden? Ich meine die Forderung, gehet hin in alle Welt, bekehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ja, das ist etwas, was allen Religionen eigen ist, der Gedanke, dass sie ihre Botschaft auch verkündigen oder der Gedanke der Missionierung. Das steht nicht im Widerspruch zum Respekt vor dem Glauben der anderen, weil Toleranz ja auch nicht die Aufgabe des eigenen Glaubens erfordert. Wenn Toleranz nur möglich wäre, wenn man zuvor den eigenen Glauben aufgibt, dann wäre sie nichts anderes als ein skeptischer Indifferentismus gegenüber der Frage, was sozusagen hinter dem Ganzen steht, ob es einen Sinn gibt, der die ganze Wahrheit trägt und der es auch tatsächlich lohnt, dass man sich ihm anvertraut. Also alle Religionen haben, wenn sie sich selber ernst nehmen, den Anspruch auf Wahrheit, dass das ihrem Leben Sinn gibt, dass man darin einen unbedingten Halt findet und dass sie aufgrund dieses Wahrheitsanspruches auch ihre Botschaft verkündigen, das gehört zu ihnen. Mit welchem Recht möchte man ihm das verbieten? Die Frage ist nur, ob sie in der Verfolgung ihres Anspruches, in dem Bestreben, auch anderen die eigene Glaubensüberzeugung mitzuteilen, bereit sind, das allein auf das Wort der Verkündigung, die Kraft der Verkündigung zu setzen, oder ob sie dazu gewaltsame Methoden verwenden. Und das habe ich ja ausgeführt, dass das eigentlich im Widerspruch des Gedankens der Verkündigung ist, denn der Glaube zielt ja darauf, dass auch der andere aus freier Einsicht glaubt. Das ist bei Augustinus ein Grundsatz, dass man nicht anders als aus freien Stücken glauben kann. Und Glaube, der eine erzwungene Reaktion ist oder durch Einschüchterung und Gewalt, ist nicht Glaube. Das ist ein Zwangssystem. Und Missionierung zielt auf Überzeugung, auf Bekehrung aus freien Stücken, aber nicht auf Disziplinierung und Indoktrination.
Ja, ich wollte ganz kurz zu sprechen kommen auf den Unterschied zwischen Religiosität und Institution. Also das ist ja noch gar nicht zur Sprache gekommen. Auf der einen Seite gibt es ja eben den Glauben und dann gibt es die Institution, die diesen Glauben eben ja entsprechend organisiert. Und gerade wenn ich über Gewalt spreche oder so, würde ich denken, dass mit einer Institutionalisierung von Religion auch immer eine Hinwendung zur Gewalt, aber ein Gewaltpotenzial entsteht. Denn indem ich eine Institution habe, habe ich Hierarchien. Ich habe Leute, die befähigt sind, Auskunft darüber zu geben, was der richtige Glaube ist. Ich habe Leute, die in Abhängigkeit sich dazu befinden, die eben vielleicht Wahrheit suchen, die sich diesen Leuten zuwenden. Und ist es nicht immer so, dass wenn ich also eine Religion institutionalisiere, ich Leuten zu Macht verhelfe über andere und damit natürlich auch Situationen schaffe, in denen Abhängigkeit entstehen und in denen Leute auch Gewalt erfahren. Mhm. Und wäre das nicht eigentlich ein Plädoyer sozusagen gegen Institutionalisierung von Religion und Privatisierung der Religion?
Ja, es gibt in der Moderne ein Ressentiment gegen alles Institutionelle, das auch aus Ihrer Frage kräftig hindurchgetönt hat. Das, was die Aufgabe von Institutionen ist, ist ja nicht, dass sie das ursprüngliche, lebendige, sagen freie, originale im Leben töten, sondern sie bieten ihm auch einen Schutzraum zur Entfaltung. Damit Religionen überhaupt sich über Jahrhunderte hinweg entfalten können, brauchen sie auch institutionelle Elemente. Und es ist keineswegs so, dass diejenigen Religionen, in denen die institutionellen Elemente weniger stark ausgeprägt sind, grundsätzlich gewaltfrei wären. Es gibt zum Beispiel im Hinduismus eine Religion, die kaum solche institutionellen Erscheinungsformen hat, aber es gibt auch gewaltsame Hinduisten, hat es auch gegeben. Also das ist nicht zwangsläufig, sondern Religionen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ihre Lebendigkeit erhalten, auch ihre Identität als Sündsystem erhalten, brauchen eine gewisse institutionelle Absicherung. Das muss nicht in Form von Befehlshierarchien, wie das jetzt innerhalb der katholischen Kirche der Fall ist, aber einen institutionellen Rahmen braucht auch die Religion, wie das im Leben immer der Fall ist, dass wir auch Institutionen brauchen, die einen Schutzraum für die Erhaltung des Lebens bieten. Und das gilt auch für die Religion.
Sie haben die Ambivalenz des Menschen und der Religion genannt und dann die drei großen Punkte referiert. Auch Menschen, die oder Religionsvertreter, die dann in sehr schöner Weise ihre drei Positionen vertreten, können ja trotzdem ambivalent sein in Religionsfreiheit. Mir fiel das oder stieß das auf bei Ihrem wunderschönen Zitat von dem Benedikt. Es gibt so viele Wege zur Religion, wie es Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Es ist die Frage, ob der Benedikt in seiner Religionspraxis und seiner institutionellen Praxis das einlöst. Deshalb meine Frage, müsste nicht zu den drei Punkten, die Sie nannten, also Wert des Einzelnen, Nächstenliebe und Anerkennung der Religionsfreiheiten, ein viertes kommen, eine radikale Selbstkritik oder Selbstüberprüfung oder Buße könnte man es nennen oder Kenosis?
Ja, also jetzt die Amtsausübung von Papst Benedikt lässt sich in vielfacher Weise auch kritisieren. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht Gegenstand dieses Tages. Als katholischer Christ bedauere ich auch gerade als Theologe, dass er in vielen Punkten hinter das, was im Konzil erreicht wurde, eher zurückfällt, als dass er es fördert. Meine persönliche Auffassung. Aber ich möchte auf Ihre Frage sozusagen mit einem Gegenbild antworten, nämlich mit dem Vorgänger von Benedikt XVI., dessen Bild wir hier drin haben. Das Friedensgebet, zu dem Papst Johannes Paul I. Vertreter der Weltreligion nach Assisi eingeladen hatte, das war ja ein Beispiel dafür, dass sowohl sozusagen ein Ort, der für eine Geschichte der Religionen steht, nämlich Assisi, als auch eine Person wie der Papst, der ja auch für ein sozusagen institutionalisiertes religiöses System steht, durchaus in der Lage sind, auch in einladender Weise, die jetzt also nicht irgendwie vereinnahmt, sondern in toleranter Weise, eine solche Plattform für die Begegnung der Religionen zu organisieren. Und dazu sind Religionen fähig und deshalb müssen wir das auch von ihnen erwarten und dürfen wir das erwarten. Dass Benedikt jetzt nicht die Kraft hat, das weiterzuführen, das ist eine persönliche Einschränkung von ihm, die ich bedauere. Aber das gibt es natürlich immer, dass Menschen auch persönliche Schwächen haben und dass sie vielleicht, dann muss man am Ende ihrer Amtszeit über das Ganze urteilen.
Sie haben als Antwort auf eine vorherige Frage über das Konzept des gerechten Krieges gesprochen, ohne hinzuzufügen, dass dieses Konzept seit mindestens 50 Jahren endgültig der Geschichte angehört. Das System der Vereinten Nationen hat das auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen und ein absolutes Gewaltverbot ausgesprochen, für das es überhaupt nur die einzige Ausnahme gibt, nämlich das der Selbstverteidigung. Und tatsächlich sind auch fast alle Kriege, die inzwischen geführt worden sind, wenn auch sehr gezwungen, irgendwie auf die Selbstverteidigung letztlich zurückgefallen, haben gesagt, wir üben Krieg im Sinne des Artikel 51. Aber der Artikel 2.4 hat im Prinzip ein völlig absolutes Gewaltverbot. Das heißt, einen gerechten Krieg kann es schon deshalb nicht mehr geben, weil jede Gerechtigkeitsvorstellung eine politische Vorstellung ist und die würde den Krieg als politisches Mittel aufrechterhalten.
Also wenn wir exakt begrifflich formulieren, das ist grundsätzlich richtig, dann müssen wir das natürlich auch im Blick auf die Beschlusslage der Vereinten Nationen. Es herrscht nicht ein absolutes Gewaltverbot, sondern ein Verbot militärischer Aggression gegen einen anderen Staat. International ist militärische Aggression geächtet und insofern kann es auch keinen gerechten Krieg geben. Das heißt aber nicht, dass militärische Gewaltanwendung in jeder Form gänzlich ausgeschlossen ist. Es gibt zum Beispiel unter dem Dach der Vereinten Nationen, also mit ihrem Mandat, das ist das, was man früher die legitime Autorität nannte, den Versuch, dort, wo es systematische Menschenrechtsverletzungen gibt, zu intervenieren und das zu verhindern. Und ich glaube, das ist auch eine Frage dieser ambivalenten Natur des Menschen, dass es eben auch eine natürliche Gewaltbereitschaft des Menschen gibt, solange es keine internationale Autorität in der Staatenwelt gibt, die die Kraft hat, Rechtsverletzungen, vor allem wenn sie in größerem Ausmaß organisiert erfolgen, auch wirksam zu verhindern und zu sanktionieren, So lang kann man es nicht völlig ausschließen, dass es auch legitime Gewaltanwendung gibt, jetzt nicht als Krieg oder Eroberungskrieg, sondern um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder dort, wo es zum Beispiel durch eine Implosion eines Staates ein völliges Machtvakuum gibt, wo dann Brutalität und Warlords und solche Dinge entstehen, dort ist die Staatengemeinschaft gefordert, ein Mindestmaß an Ordnung wiederherzustellen. Und das geht nun häufig nicht ohne die Anwendung militärischer Gewalt. Deshalb haben Sie recht, dass organisierte Kriege, staatliche Kriege sind geächtet, aber leider leben wir noch in einer Welt, wo eine totale Ächtung militärischer Gewalt nicht zu mehr Frieden führen würde, sondern zunächst einmal zu mehr Rechtlosigkeit und Gewalt, unter der viele Menschen leiden müssten, dann wehrlos.
Das war eine Fragerunde mit dem Experten Eberhard Schockenhoff zum Thema Toleranz, Humanität und Frieden, der Beitrag der Religionen. Die Aufzeichnung erfolgte am 2. Juni dieses Jahres auf dem Akademientag in Berlin.